Ja, was für wunderschöne Lieder durften wir singen. Lieder, die uns auch zeigen, dass auch vor uns schon andere Generationen in diesen Kämpfen standen, um die Wahrheit Gottes, um das Wort Gottes, um den Gehorsam, um den richtigen Weg. Und da dürfen wir uns auch ermutigen lassen. Der Herr hat sie geleitet und er wird auch uns leiten und stärken und ans Ziel bringen. Ja, wir haben diesen zweiten Teil des Judasbriefes heute Nachmittag vor uns. Das ist einiges. Wir sind heute Morgen bis Vers 6 gekommen, haben vor allem eben dieses Wort betrachtet, diese Aufforderung, die Ermahnung, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Und heute Nachmittag geht es letztlich darum, dass der Geist Gottes nunmehr die Wesenseigenschaften dieser Verführer, dieser falschen Lehrer und verführerischen Leute genauer kennzeichnet, die in die Gemeinden damals schon eingedrungen waren und die da auch ein Stück großen Schaden angerichtet haben unter den Gläubigen schon in der Apostelzeit. Aber wir sehen ganz klar, der Judasbrief ist ein prophetischer Brief. Er nimmt, wie so manche andere Briefe auch der zweite Timotheusbrief, der zweite Petrusbrief, er nimmt Zustände, die ansatzweise schon in der Apostelzeit geherrscht haben, zum Anlass, um prophetisch auf die Endzeit zugespitzt zu zeigen, was uns erwartet. Nämlich dieselben Abweichungen in größerer Potenz, noch stärker herausgearbeitet. Das ist eigentlich die Parallele zu dem, was wir heute Morgen auch im zweiten Thessalonicher Brief gesehen haben, dass nämlich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon in der Apostelzeit am Wirken war. So stellt es ja der Apostel Paulus fest, dass es aber dann in der Endzeit, kurz bevor der Gesetzlose geoffenbart wird, eben letztlich immer mehr durchdringt und immer stärkere Wirkungen hat, bis eben dann der Gesetzlose selber zutage tritt. Die Verkörperung der Rebellion der Menschen, die Verkörperung der Rebellion und Auflehnung der Menschen gegen die Gesetze und Ordnungen Gottes. Und wir spüren heute, dass eben dieser Geist der Gesetzlosigkeit immer ernstere und schlimmere Folgen, Formen annimmt, dass diese Wirkungen immer stärker werden. Und wir müssen das ja mal ganz deutlich sehen. Die Gender-Irrlehre ist im Grund eine furchtbare Rebellion gegen Gott selbst. Im Grund war ja schon der Angriff gegen die Ehe und die Verherrlichung der Homosexualität etwas zutiefst Antichristliches und Gesetzloses. Aber letztlich, Gender sagt ja, der Mensch will in seiner Auflehnung gegen Gott auch noch selber bestimmen, was für ein Geschlecht er hat. Er erkennt also keine geschöpflichen Vorgaben an. Er will überhaupt nicht mehr dran denken, dran erinnert werden, dass er ein Geschöpf ist, das Vorgaben hat, dass da ein X und ein Y-Gen ist und das kann man heute noch nicht verändern und manipulieren. Das wollen sie auch versuchen. Ja, der Mensch geht ja noch weiter. Er versucht auch das Sterblichkeitsgen wegzumutieren, sodass er unsterblich leben kann. Da sind sie auch schon ganz feste dabei und irgendwelche Internetmilliardäre stopfen da Millionen rein in irgendwelche fragwürdige Forschungsprojekte. Wie kann der Mensch unsterblich werden? Aber das wird ihm nicht gelingen, das wissen wir. Aber wir sehen, mit Gender wird praktisch, werden die Grundelemente der Schöpfungsordnung und die Ordnungen des Schöpfers wirklich elementar angegriffen. Und der Mensch steigert sich in einen Wahn hinein. Ich kann bestimmen, ob ich Mann, Frau oder irgendwas dazwischen sein will. Ja. Und das ist ein Gipfelpunkt der Auflehnung gegen Gott und der Gesetzlosigkeit. Und von daher merken wir, das, was in den Anfängen sich schon keimhaft geäußert hat, das steht heute in voller Blüte. Und irgendwann kommt die Ernte Gottes. Irgendwann und nicht sehr lange hin wird das Zorngericht Gottes über diese ganzen Bosheiten und Gesetzlosigkeiten ergehen. Und dann werden die Gottlosen erschrecken. Aber noch haben sie von Gott die Zulassung zu walten und zu schalten und scheinbar können sie alles beherrschen. Ja, das gehört auch mit zu dieser Zeit dazu. Ja, und nun gehen wir an die Verse 8 folgende, die Kennzeichnung der Verführer in der Endzeit. Ich lese einfach mal einige Verse und dann werde ich auch ein paar Bezüge dazu machen. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Ja, also ein Grundkennzeichen, wir haben das schon heute Morgen gesehen, dieser Leute ist, dass sie gottlos sind. Und gottlos im Neuen Testament vom Grundtext her bedeutet, ihnen fehlt die Gottesfurcht. Sie sind solche, die keine Furcht Gottes haben. Und deswegen sind sie frech, deswegen sind sie dreist, deswegen sind sie Frevler, solche, die eigentlich genau um Gottes Ordnung und um Gott wissen, die eine Bibelkenntnis haben, die aber die Wahrheit der Bibel bewusst verworfen haben und zynisch und bewusst gegen Gottes Ordnung und sündigen. Das ist der Begriff Gottloser nach dem Neuen Testament. Also ein Christ, ein Namenschrist, der aber kein echter Christ ist. Nicht ein Heide, der nie was von der Bibel gehört hat. Der ist kein Gottloser im biblischen Sinn, sondern jemand, der sehr wohl die Bibel kennt. Ja? Was nennst du mein Wort in deinem Mund? Im Psalm 50 wird der Gottlose angesprochen, der Frevler. Ja? Der weiß um das Wort Gottes, aber er befolgt es nicht in Ehrfurcht. Und diese Leute, sie sind frech und sie verachten die Herrschaft. Nun, hier ist ganz sicher die Herrschaft des Herrn Jesus gemeint. Ja? Wisst ihr, heute gibt es ganz viele Christen, die sagen, ich liebe Jesus, ich bin verliebt in Jesus, ich finde ihn einen tollen Kumpel, aber sie erkennen ihn nicht als Herrn an. Und das ist ganz wichtig. Und ich denke, das beginnt bei der Bekehrung. Eine echte Bekehrung bedeutet, dass wir Jesus Christus als den Herrn unseres Lebens annehmen und uns ihm unterwerfen. Und zwar bedingungslos, komplett. Nicht nur halb. Und da fängt es ja oft schon an. Eine falsche Evangeliumsverkündigung, ein einseitiges, humanistisch verwässertes Evangelium bringt falsche Bekehrungen, wo Jesus Christus nicht mehr als Herr anerkannt wird. Und es ist ja ganz bezeichnend, dass in den modernen Frevlerkreisen, jetzt auch gerade zum Beispiel der charismatischen Bewegung, die ich jetzt mal ganz beispielhaft hier dran ziehen will, weil ich in ihr war und das beurteilen kann, dort wird nicht mehr von dem Herrn Jesus Christus gesprochen, sondern nur noch von Jesus. Ja? Und wenn das durchgängig so geschieht, dann ist das in der Regel auch ein Symptom von einem geistlichen Schaden. Denn die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist der Name des Herrn in seiner freiwilligen Selbsterniedrigung gewesen, als er als Knecht Gottes auf der Erde war. Aber nachdem er auferstanden ist, ist er in die Himmelsherrlichkeit aufgefahren. Er wurde von Gott verherrlicht, Philipper 2, und er hat einen Namen bekommt, der über alle Namen ist. Jeder wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr, Kyrios, der Herr. Und genau das streiten diese Verführer ab. Für sie ist er nicht der Herr. Sie ordnen sich ihm nicht unter. Es ist interessant, dass auch die Dämonen im Neuen Testament den Herrn Jesus nie als Herrn angesprochen haben. Sie haben Jesus gesagt, sie haben du Sohn Gottes gesagt, aber sie haben nie gesagt, Herr Jesus. Ja, denn sie sind ja Rebellen. Sie erkennen das nicht an, bis sie ins Gericht kommen. Ja, aber sie lästern auch Mächte oder Majestäten und das sind teuflische Mächte, dämonische Mächte. Und wisst ihr, das ist ganz interessant, als Charismatiker hat man zu diesem Vers einen ganz besonderen Zugang. Denn die Charismatiker machen genau das, diese Irrlehrer, sie lästern den Teufel. Sie verspotten ihn, sie erniedrigen ihn, sie tun so, als könnten sie mit ihm umspringen. Und das ist nicht göttlich. Ja? Ich weiß noch, ich war auf einer Konferenz, ich glaube, das war in Frankfurt, von so Fürbittern für Deutschland. Da hat dann auch einer dieser Führer da ganz öffentlich gesagt, praktisch den Teufel also irgendwo lächerlich gemacht und heruntergesetzt und ihn als machtlos beschimpft und hat dann gesagt, jetzt wollen wir mal alle dem Teufel den Kopf zertreten. Und dann haben sie alle so zungenredend, laut zungenbetend mit dem Fuß auf den Boden gestampft und haben sich echt eingebildet, jetzt könnten sie dem Teufel den Kopf zertreten. Ja? Tatsache ist aber, der Satan ist der Fürst dieser Welt Und ihr Lieben, wenn wir irgendwo eine klare biblische Lehre haben, dann ist er es durch Gottes Willen. Denn Gott ist ja der Allherrscher. Der Satan könnte nichts tun, wenn er nicht von Gott die Erlaubnis dazu hätte. Ja, er ist selber eingesetzt als Fürst dieser Welt und er wird mit einem göttlichen Machtwort abgesetzt werden, wenn seine Zeit gekommen ist. Ja, und da kann er gar nichts dagegen machen, da wird er in Ketten geschlagen und in den Abgrund geworfen. Ja, aber so lange behält er die Stellung, die Gott ihm noch zuerkannt hat. Ja, und deswegen ist es eine Lästerung Gottes, wenn man den Satan lästert. Er ist ein Fürst, ein böser Fürst, ein listiger Fürst, ein Fürst in Auflehnung, aber Gott hat sich vorbehalten, die Abrechnung mit ihm zu seiner Zeit zu machen. Wir sind nicht berufen, abzurechnen. Ja? Und wir sind nicht berufen, zu lästern. Das scheint so eine besondere Vollmacht und Frömmigkeit zu sein. In Wirklichkeit ist es Gottlosigkeit. Das lernen wir hier, denn der Erzengel Michael, der nun wirklich ja der machtvollste vielleicht der Engel Gottes war, der heiligen Engel, der hat es nicht gemacht. Wie viel weniger können wir es tun? Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Das kommt eben auch dahin, kennen ja diese charismatischen Irrlehren von der geistlichen Kriegsführung, die eben ganz ungeistlich ist, wo die Leute sagen, wir binden jetzt den Geist der Geldgier über Frankfurt und schicken ihn in den Abgrund und beten Frankfurt frei, damit hier die große Erweckung kommen kann, ja. Und das geht eben nicht. Ja. Diese Finsternismächte, von denen wissen wir auch gar nichts, was da wirklich an Hierarchien ist. Wir wissen nur, dass es welche gibt. Und die Pfingster meinen, durch Eingebung von ihren falschen Geistern wüssten sie den Namen von irgendwelchen solchen Engelfürsten. Und dann versuchen sie, sie zu binden und in den Abgrund zu werfen. Das geht genauso wenig. Ja. Denn die werden erst dann in den Abgrund geworfen, wenn Gott es befiehlt. Und vorher haben sie die Erlaubnis, zu regieren und ihre bösen Einflüsse auszuüben. Und das ist eben eine Art maßloser Selbstüberschätzung und Anmaßung und Dreistigkeit von diesen Irrlehrern. Also wie gesagt, wenn man in charismatischen Kreisen war, dann wird der Judasbrief was ganz, ganz Reales. Das beschreibt diese Leute in verschiedensten Einzelheiten sehr, sehr genau im Grund. Ja. Vers 11, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs in Verderben geraten. Ja, da wird also ein Bezug gegeben zu alttestamentlichen bösen Menschen, gottlosen Menschen. Und es ist immer ganz wichtig, dass wir hier sehen, in der Bibel das Böse hat sozusagen verschiedene Erscheinungsformen, aber es keimt und entfaltet sich nach ähnlichen Grundsätzen. Was ist es mit dem Kain? Was ist der Weg Kains? Nun, der Weg Kains war, dass er das blutige Sühnopfer, das Gott eingesetzt hatte zur Tilgung der Schuld, beiseite gesetzt hat und versucht hat, Gott zufriedenzustellen mit einem unblutigen Opfer, mit den Früchten seiner eigenen Werke und seiner eigenen Tätigkeit. Ja? Das heißt, die Beiseitesetzung eines blutigen Sühnopfers. Und wo finden wir das? Wer geht alles den Weg Kains? Ja, die ganzen großen Kirchen gehen in den Grund. Gerade die protestantischen, bibelkritischen Theologen, sie vertreten ganz genau diesen Weg Kains. Die sagen, es ist doch gar nicht nötig, dass Jesus Christus sein Opfer am Kreuz gebracht hat. Die Blutstheologie ist doch was Schreckliches, die verwerfen wir wollen das nicht mehr hören. Ja, der Mensch kann doch auch von sich aus vor Gott bestehen, er ist ja schließlich edel, hilfreich und gut. Ja, das kommt auch von Goethe, nicht von der Bibel. Ja. Das muss uns klar sein, das sagt die Bibel nicht, sondern die Bibel sagt, der Mensch ist verdorben bis ins Mark. Der Mensch ist unter dem gerechten Zorngericht Gottes. Also der Weg kein Religiosität ohne ein blutiges Opfer. Religiosität ohne Jesus Christus, um es jetzt mal ganz neu zu sagen. Und das ist der Weg der Hure Babylon. Ja? Sie werden letztlich darauf hinauslaufen, alle Wege führen zu Gott. Die muslimischen Gläubigen, die Hindu-Gläubigen, die buddhistischen Gläubigen, die Schamanisten, die kommen alle in den Himmel. Und es braucht Jesus Christus nicht mehr. Er wird abgesetzt. Das wird noch so kommen und es ist jetzt schon bald soweit. Der Weg Kains. Was ist der Betrug Bileams? Nun, die Täuschung, der Betrug, die Irreführung Bileams, die bestand ja darin, dass Bileam als ein falscher Prophet, dass er von den Ratschlüssen Gottes genau wusste, dass er aber heimtückischerweise um Geldgier willen versucht hat, das Volk Gottes zu betrügen. Vielleicht lesen wir das mal in Offenbarung 2, was da über Bileam geschrieben steht. Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ja, also Bileam hat konnte das Volk Israel nicht verfluchen, obwohl er das gerne gemacht hätte, um das viele Geld einzustreichen. Und dann hat er dem Balak einen hinterlistigen, heimtückischen Rat gegeben. Er hat ihm geraten, verführe doch dieses Volk Gottes zum Götzendienst. Dann wird Gott sich gegen sie wenden und dann kannst du sie auch schlagen. Was ja auch stimmte. Ja? Die Stärke Israels war, dass sie sich am Herrn festhielten und sobald sie sich verleiten ließen, Hurerei und Götzendienst zu betreiben, wurden sie tatsächlich geschlagen und Gott musste sich im Gericht gegen sie wenden. Ja? Und heute ist es im Grunde genau dasselbe und das sehen wir eigentlich auch schon in der Verführung der katholischen Kirche, dass hier ein heidnischer Götzendienst eingeführt wurde, schon ganz früh im 2. Jahrhundert schon, wo die katholische Kirche in ihren ersten Anfängen in Erscheinung trat, hat sie Götzendienst an die Stelle des wirklichen Glaubens von Jesus Christus gestellt. Es ist interessant, dass selbst liberale Kirchenhistoriker sagen, im 2. Jahrhundert und im 3. Jahrhundert finden wir nichts mehr von dem Evangelium des Paulus, Errettung durch Glauben, sondern wir haben eine völlig andere Religiosität, Errettung durch fromme Werke, durch griechische Philosophie und letztlich dann ganz bald die Eucharistie als Opfer, die das reale Heilsvermittlung betreibt. Und das haben die Reformatoren als gräulichen Götzendienst bezeichnet. Ja? Wenn die katholischen Leute die Oblate angebetet haben, das war zu Recht für die Reformatoren Götzendienst. Und genau dorthin wurden eben die Menschen verführt durch diese Irrlehren, diese Verführer, die eben die römisch-katholische Kirche ins Leben gerufen haben. Also Verleitung zum Götzendienst, um letztlich auch des Gewinnes willen, um Geld zu bekommen. Das war dieser Irrtum Bileams, der Betrug Bileams. Und die Widersetzlichkeit Korahs ist auch interessant. Wenn wir uns das mal überlegen, Korah, diese Leute waren ja Leviten und die haben gesagt, weg mit Mose. Wir alle sind doch Priester, wir brauchen keinen Mittler. Und es wird so brisant erst dann, wenn wir uns überlegen, dass Mose als Mittler ja ein Schattenbild auf den Herrn Jesus war. Der Herr Jesus Christus ist ja der Mittler des neuen Bundes. Und es ist doch interessant, dass genau das eben auch die moderne, frevlerische Pseudoreligiosität der abgefallenen Christenheit ist, dass man letztlich eine Christenheit ohne Christus, jedenfalls ohne den gekreuzigten und auch verstandenen Christus, propagiert. Wir brauchen keinen Mittler, wir brauchen kein Sühnopfer. Wir sind doch alle gut vor Gott und können alle vor Gott nahen ohne Mittler. Und das ist im Grunde auch wieder die Religion der Hure Babylon. Ja? Ganz klar die Religion der liberalen Kirchen, aber auch die katholische Kirche, sie sagt im Grunde, wir haben viele Mittler, ja? Wir haben auch die Maria und die Heiligen. Auch das bedeutet ja, dass man den einen Mittler beiseite setzt. Ja? Und das ist der Widerspruch Korahs. Also hier sind es Dinge, die in der heutigen Zeit letztlich auch ganz aktuelle Trends in der endzeitlichen Verführung bezeichnen. Nun geht es weiter mit der Kennzeichnung der Verführer. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser vom Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausstreuen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Nun, hier werden ganz scharfe Worte gesagt, ernste Worte. Da geht es um Abgründe der Verführung. Nun, das können wir manchmal nicht so ganz nachvollziehen vielleicht, aber in den heiligen Augen Gottes sind diese Verführer und Irrlehrer wirklich abgrundtief böse Leute und er allein kennt diese Abgründe und wenn er solche scharfen Worte verwendet, dann ist es ganz klar auch gerechtfertigt. Auch hier wieder ein paar Hinweise aus der Charismatik. Das ist zum Beispiel, solche Dinge spielen da eine Rolle. Ein großer Führer innerhalb der süddeutschen Charismatiker, den wir eben auch persönlich so ein bisschen mitgekriegt haben, da stellte sich später heraus, dass er über Jahre weg praktisch mit 10 Frauen irgendwo in Jerusalem Ehebruch getrieben hatte. In der ganzen Zeit hat er aber Leute gesegnet, geweissagt, sein Werk geleitet, alles so ganz super fromm, Visionen gehabt, Offenbarungen, Wunder erlebt, ja. Und dann das einfach verdeckt, heimlich, solche Dinge, ja. Der Gründer, der ursprüngliche Gründer der Hillsong-Bewegung, die heute so über die ganze Welt weg Menschen verführt mit ihrem Lobpreis, von dem kam irgendwo heraus später mal, der ein Bischof einer Pfingstkirche in Australien war, dass er ein Pädophiler war und Kindesmissbrauch betrieben hat, über viele Jahre weg. Auch wieder geweissagt, super heilig, super Prophet, geistgesalbt und in den gräulichsten Sünden gelebt. Ja, also das merkt man vielleicht nicht so, aber diese Dinge sind Realität. Das ist keine Übertreibung, ja, was hier steht, sondern da werden durch den Geist Gottes Abgründe ausgelotet, um einfach zu zeigen, wie boshaft und wie frech vor allen Dingen die Leute sind. Ja, sie wissen um einen heiligen Gott und sie verleugnen diesen Gott und betreiben ihre Sünde vor den Augen dieses Gottes. Aber der Gottlose sagt ja nach dem Psalmen, Gott sieht es nicht. Gott weiß es nicht. Gott wird nicht richten. Ja? Und genauso handeln sie dann auch. Sie sind Irrsterne, sie führen die Leute in die Irre. Und sie sind Wolken ohne Wasser. Das ist natürlich im Klima Israels etwas ganz besonders Trauriges, wo es sowieso wenig Wolken gibt. Und wenn dann mal Wolken kommen, dann freut man sich als Bauer ganz stark und hofft, dass es Regen gibt, dass das erquickende Nass endlich kommt, das man so dringend braucht. Und dann zieht die Wolke vorbei und gibt keinen Regen. Ja? Enttäuschung. Sieht nur schön aus, ist aber nichts dahinter. Und das ist eine ganz interessante Kennzeichnung auch von diesen Irrlehrern. Ist wahr. Wer in der Charismatik war, kann das auch wieder aus der Praxis bestätigen. Gilt aber natürlich nicht nur für die charismatische Irreführung, sondern auch für andere Dinge sinngemäß. Und jetzt kommt eine Weissagung, die hat manche Leute schon, Bibelausleger, ein Stück verunsichert, dass da nämlich plötzlich Henoch angeführt wird, der gottesfürchtige Mann, der ganz besonders herausgehoben ist unter den alttestamentlichen Gläubigen, weil er entrückt wurde, ohne den Tod zu sehen. Zusammen mit Elia. Henoch war ein Mensch Gottes, der mit Gott gewandelt ist. Und Gott hat ihn hinweggenommen, bevor das Gericht kam. Vers 14, von diesen hat aber auch Henoch, der 7. nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen 10.000, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das ist ganz interessant. Henoch lebte in einer Zeit, wo eben die Gottlosigkeit vor der Flut am Ausreifen war. Rebellion gegen Gott, Okkultismus, Zerrüttung der Moral, so dass Gott letztlich sagen musste, sie haben alle ihren Weg verderbt auf Erden, jetzt muss ich sie vertilgen. Ja? In dieser Zeit hat er geweissagt und er hat ganz sicher eine Prophetie gegeben, die ihre erste Erfüllung in der Flut fand. Aber hier wird uns auch gezeigt, diese Prophetie gilt auch für die Endzeit. Diese Prophetie umfasst auch das Gericht Gottes gegen die endzeitlichen Gottlosen und die heiligen Zehntausende, mit denen der Herr kommt, darin kann man durchaus auch die Gemeinde sehen. Denn wenn der Herr Jesus wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann wird die Gemeinde mit ihm kommen. Siehe, der Herr kommt und seine Heiligen mit ihm. Ja? Also das ist, denke ich, hier mit auch im Blick. Auf jeden Fall ist da auch die Endzeit mit im Blick. Und das ist eben genau das, was die Frage vieler Gottesfürchtiger aus dem Psalm 73 beantwortet. Warum richtet Gott nicht? Warum greift er nicht vom Himmel her ein, wenn die Gottlosen solche Freveleien begehen? Warum wartet er noch zu? Ja? Und da sagt Henoch, und das gilt auch uns, Gottes Stunde kommt. Dieses Gericht wird kommen und es wird schrecklich und hart und konsequent sein, aber es kommt zu der Stunde, wo Gott es beschlossen hat und vorher eben nicht. Ja? Und Gott lässt es so zu, dass die Leute ihn provozieren durch ihre Frechheit und durch ihre Gesetzlosigkeit. Das hält Gott aus. Ja? Aber das Gericht kommt. Das sollen die Gottesfürchtigen wissen. Ja? Und es ist auch wichtig, dass man das versteht. Da werden manche liberale Ausleger sagen, ja, das hat Judas abgeschrieben von dem Buch Henoch, von dem apokryphen Buch Henoch, und das ist Blödsinn, ja. Das hat er ganz bestimmt nicht abgeschrieben, ja, sondern wenn, dann ist es vielleicht so gewesen, dass dieser Ausspruch mündlich oder in anderen Quellen überliefert wurde, ohne dass er damals in die Bibel im Alten Testament aufgenommen wurde und dass diese Überlieferung eben aufgegriffen wurde und von Judas bestätigt wurde. Oder aber eben Judas hat es ganz direkt durch Inspiration von Gott empfangen, was Henoch damals gesagt hat. Ja, das ist klar. Woher konnte Mose wissen, was Abraham gesagt hat? Ja, das konnte er auch nur wissen letztlich, weil er inspiriert war und von Gott diesen Bericht über die Vorgeschichte, in der er noch gar nicht gelebt hat, niederzuschreiben. Also da muss man aufpassen, dass man sich nicht von irgendwelchen supergelehrten Bibelauslegern, die gibt es eben auch unter den Evangelikalen, verwirren lässt. Ja, also Gott wird Gericht halten und die Gottlosen, die frevlerischen Taten und auch die Worte, die werden vor ein Gericht kommen. Ganz gewiss. Und jetzt wird's weiter, die Kennzeichnung der Frevler, der Irrlehrer, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ja, ist ganz interessant, da könnte man manches drüber sagen, auch an Beispielen, aber es ist deutlich, sie wandeln nach ihren Begierden. Das ist die Kennzeichnung eines Menschen, der Gott nie erkannt hat, der Gott nicht fürchtet. Ja? Wir sehen ganz klar in der Bibel, die Lüste des Fleisches, die Begierden sind zerstörerisch und wegen dieser Begierden kommt letztlich auch das Gericht Gottes und das Verderben über diese Welt. Ja? Und wenn jemand den Herrn erkannt hat, dann lebt er nicht mehr nach seinen Begierden. Er lässt sich von ihnen nicht mehr diktieren. Es kommt vor, dass wir unseren Begierden in falscher Weise Raum geben und sündigen. Aber ein Christ, der wirklich den Herrn erkannt hat, der wird dann drüber Buße tun und wird es wieder in Ordnung bringen und ablegen. Der lebt da nicht beständig drin und folgt diesen Begierden nicht gewohnheitsmäßig, denn das ist letztlich ein Zeichen, dass man den Herrn eigentlich nicht wirklich erkannt hat und nicht mit ihm wirklich lebt. Ja? Ihr Mund redet übertriebene Worte. Ja? Also da könnte ich jetzt auch wieder von den Charismatikern einiges sagen. Ja, da gibt es ja diese unendlich vielen Weissagungen über die große Endzeiterweckung, über die Millionen und Milliarden, die sich bekehren, über die tollen Wunder, die getan werden und die man vielleicht auch selber angeblich getan hat, ja. Also Übertreibung, dass man etwas besonders groß und besonders attraktiv macht, das ist ja der Versuch, Menschen zu täuschen, Menschen zu betrügen und einzufangen. Ja? Ihr Mund redet übertriebene Worte, das kann man von Vertretern aller möglichen Art sagen, die müssen das fast tun, damit sie zu ihrem Geschäft kommen. Und in einer ähnlichen Haltung sind die Verführer auch. Ja? Sie sind Vertreter von religiösen Ideen, die sie versuchen, auf den Markt zu bringen und höchstbietend zu verkaufen. Und deshalb müssen sie übertreiben und auf der anderen Seite schmeicheln sie ins Angesicht. Und das ist auch so etwas. Wisst ihr, ein biblischer Prediger, dem wird aufgetragen von Gott, dass er das Wort Gottes verkündigen soll, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit, dass er überführen und tadeln und ermahnen soll mit aller Langmut und Belehrung. 2. Timotheus 4, Abvers 1. Ja? Und die Verführer, die falschen Prediger, die sagen, predige nur das Positive. Ja? Du darfst die Leute nicht verärgern mit irgendwelchen Aussagen über Sünde, sonst könnte es sein, sie kommen nicht wieder und spenden dir nicht dein Geld für das nächste Monatsgehalt. Ja? Man versucht also, die Leute zu locken, indem man lauter aufbauende, in Anführungsstrichen positive Botschaften bringt. Und das ist eben das Rezept der Gemeindewachstumsexperten. Predige nie über Sünde, predige nicht über Buße, erzähl den Leuten nur, was für positive Dinge sie bekommen, wenn sie Christen sind. Ja, du sollst die Leute mit Positivem füttern. Ja, positives Denken. Und das ist eine heimtückische Bosheit, wenn man den Menschen auch nicht sagt, was Sünde zum Beispiel für üble Folgen haben kann und dass Buße notwendig ist, dann liebt man sie natürlich nicht, sondern man liebt nur sich selber. Dann will man nur Erfolg haben, um letztlich auch groß rauszukommen oder an das Geld der Leute zu gelangen. Sie schmeicheln aus Eigennutz ins Angesicht. Ja. Und das ist ganz typisch, ja, wenn man Leute spricht, die zum Beispiel solche Erzverführerinnen wie Joyce Meyer gerne hören, und das gibt's leider auch in bibeltreuen Kreisen, dann hört man immer wieder, ja, aber das, was sie sagt, das tut mir so gut. Ja, das gefällt mir, das streichelt mich, das baut mich auf. Ja, aber das ist eine falsche, eine unredliche, unehrliche Auferbauung. Wisst ihr, jeder biblische Prediger wird ermutigen auf der Grundlage der Gnadenbotschaft Jesu Christi. Ja, wir haben ein Wort der Ermutigung, nicht nur ein Wort der Ermahnung. Aber in der biblischen Verkündigung ist Ermahnung und Ermutigung immer ein Stück ausgewogen vorhanden und miteinander in der richtigen Weise verbunden. Wer nur aufpäppelt und nur immer positive Botschaften bringt, der verführt die Leute und hat eben genau nicht das gemacht, was der Apostel Paulus sagt, nämlich den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ja, also das einfach nur so als Warnung, ja, wenn man vor einem Prediger sagt, jedes Wort läuft mir rein wie Öl, da fühle ich mich hinterher richtig gut. Es ist die Frage, ob das ein biblischer Prediger ist, ja, ob das gut ist, wenn man sich so etwas anhört. Ja, dann spricht der Judas die Gläubigen wieder an und sagt, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Also hier ist nochmal ganz deutlich gemacht, die Verführer in der Gemeinde sind nicht wiedergeboren. Verführte können wiedergeboren sein, aber nicht die Verführer. Ja? Sondern das sind natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ja? Das ist klar, denn wenn sie den Geist Gottes hätten, dann würde der Geist Gottes sie in ihrem Gewissen überführen von der Verdorbenheit und Bosheit ihres Handelns. Die haben keinen Geist Gottes, sondern die können ohne Warnung und Mahnung hemmungslos ihren bösen Weg gehen und denken gar nicht wirklich an Gott und sein Gericht. Der Trost besteht darin, dass das alles eigentlich schon vorhergesagt ist. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir in der Endzeit verunsichert sind und belastet sind durch negative Entwicklungen, dann wollen wir dran denken, ja, was der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 25 sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Ja? Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann finden wir alle diese Dinge, die uns vielleicht überraschend, die uns belasten, sie sind vor 2000 Jahren schon vorhergesagt worden. Sie sind Gott von Ewigkeit her bekannt gewesen. Gott hat auch diese Sache unter seiner Kontrolle. Ja? Und es ist nichts, was uns überraschen dürfte. Es ist nichts, was uns an Gott zweifeln lassen dürfte, denn Gott selber hat uns schon in dieser Hinsicht gewarnt, dass diese Dinge kommen werden. Und da sehen wir eben, dass im Grund der Judas hier den Apostel Petrus zitiert, anführt, und das lesen wir vielleicht auch nochmal kurz, 2. Petrusbrief, diese Warnung vor den Verführern dort, vielleicht die Verse ab 1 im 2. Petrus 2, das lesen wir, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten oder verderbenbringende Irrlehren einführen. Heresien heißt es da im Grundtext. Indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also auch da wieder, wir brauchen uns nicht entmutigen lassen, wenn letztlich auch die Anhänger der Irrlehren zahlenmäßig großes Wachstum verzeichnen und die Getreuen kein so großes Wachstum. Das ist der Normalfall. Viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Das sind nicht wenige. Ja? die Hure Babylon wird einmal eine überwältigende Massenbewegung von Milliarden und Milliarden Menschen sein. Und sie ist das Falscheste und Böseste, was es auf religiösem Gebiet gibt. Ja? Die Mehrheit hat nicht recht. Das ist in der biblischen Wahrheit ganz gewiss eben nicht der Fall, dass die Mehrheit recht hätte. Und da finden wir auch den Vers 3. Und als Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Also das ist Realität, das haben die Apostel schon vorhergesagt und ich denke, der Judasbrief ist vielleicht sogar schon 10 oder 15 Jahre nach dem zweiten Petrusbrief geschrieben worden und er blickt zurück und zeigt, das hat sich schon ein Stück weit erfüllt. Und dann im dritten Kapitel noch am Anfang, Vers 3, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Also die Verführer, die Spötter der Endzeit leugnen das Gericht Gottes. Und das ist ja ganz interessant, das ist genau das, was sie alle miteinander machen. Die Verführer der Liberaltheologie sagen, es wird kein Gericht Gottes geben. Es gibt keinen Tag des Herrn. Ja? Die Charismatiker sagen, es gibt keinen Tag des Herrn. Es gibt die große Massenerweckung. Millionen und Milliarden werden Christen werden und die Welt wird ganz christlich werden und ganz wunderschön und herrlich. Ja? Die Emerging Church Verführer sagen, es gibt keinen Tag des Herrn. Es gibt kein Gericht. Sondern die Welt wird allmählich immer christlicher werden und die Menschen mit ihren sozialen Werken werden es tun. Ja? Also das ist ganz typisch für die letzte Zeit und ist natürlich auch eine Voraussetzung für die Zügellosigkeit und Gesetzlosigkeit der letzten Zeit. Ja, wenn die Menschen daran erinnert würden, bald kommt der Tag der Abrechnung, dann könnten sie ja gar nicht so hemmungslos und zügellos gegen Gottes Ordnungen sündigen. Dann müssten sie immer denken, oh oh, die Abrechnung kommt. Ja, und deswegen verdrängt der moderne Mensch diesen Gedanken an das Gericht und die Wiederkunft Christi sehr erfolgreich und lebt von der Versicherung, die so betrügerisch ist. Es wird alles immer so bleiben, wie es war. Es wird alles immer nur evolutionär, immer besser. Es gibt keine Krise. Es gibt keinen Einbruch des göttlichen Gerichts in den Ablauf dieser Welt, sondern die Welt entwickelt sich immer höher und immer besser. Ja? Das ist die Ideologie der UNO. Die Ideologie der Weltreligion, ja, der Mensch kann sich selber immer weiter höher entwickeln, bis er schließlich zu Gott geworden ist. Ja. Und dann kann sich der Mensch der Gesetzlosigkeit in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott erklären. Ja. Das ist die falsche Religion der Endzeit. Und die Bibel sagt ganz klar, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Ja, wenn man so ein Feuergericht vor Augen hat, dann lebt man anders. Wenn man das ernst nimmt, dann kann man gar nicht leichtfertig sündigen und gottlos leben. Ja? Deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Perspektive des kommenden Gerichts immer wieder uns vor Augen führen und nicht meinen, ach, das wird noch ganz lange schön friedlich so weitergehen. Das sagt die Bibel ganz gewiss nicht. Also das ist diese Botschaft der Spötter, vor der da noch einmal gewarnt wird im Judasbrief, die ist eben im zweiten Petrusbrief noch etwas mehr ausgeführt worden. Ja, und dann kommt dieser Schlussabschnitt, der eigentlich der Hauptakzent unseres Nachmittagsvortrags sein soll. Da geht es einfach darum, dass wir uns nicht niederdrücken lassen, nicht verzagt machen lassen, durch die Tatsache, dass die Verführung in der Endzeit immer weiter um sich greift. Im 2. Timotheus sagt der Geist Gottes einmal, ihr Wort greift um sich wie ein Krebsgeschwür. Zerstörerisches Wachstum. Das ist so. Und dennoch brauchen wir uns nicht verzagt machen lassen. Wir wissen, dass Gott diesen treuen Überrest der 7000, die Gottesfürchtigen, die Geheiligten und Geliebten, dass er sie bewahren wird, auch in der Endzeit. Er wird sie sich erhalten als ein Zeugnis für seine ewige Wahrheit. Wenn der Teufel diese Wahrheit immer mehr angreift, dann wird dieser Überrest diese Wahrheit bezeugen und Gott wird ihn erhalten bis zum Ziel. Die Gemeinde in Philadelphia, die ein prophetisches Bild dieses treuen Überrestes ist, die hat die Verheißung einer geöffneten Tür, bis der Herr wiederkommt. Ja? Und von daher gesehen, die Frage ist, bist du und bin ich dabei? Dieser treue Überrest wird existieren, er wird bewahrt werden, er wird sein Zeugnis ablegen, aber bist du und bin ich dabei? Das ist die Frage, die letztlich auch uns im Gewissen aufwecken sollte. Und ja, letztlich ist es eine Ermunterung auch, die wir jetzt lesen, dass doch die wahren Gläubigen sich fest an den Herrn, an sein Wort halten und einfach zum Herrn aufblicken, dass er sie in einer so bösen Zeit bewahrt. Ich lese mal ab Vers 20. Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, es ist ein ermutigender Schluss. Wir haben gesehen heute Morgen, dass der Judas ein Hirte ist. Er ist ein Mensch Gottes, ein Mann des Wortes Gottes, der die Gläubigen auferbauen will und nicht runterziehen will. Er hat ihnen bedrückende Dinge mitzuteilen, vom Geist Gottes geleitet. Aber der Schlussakzent ist eine große Ermutigung. Und das soll auch für uns immer so sein. Wenn wir uns mit diesen Dingen der Endzeit beschäftigen, und wir müssen das tun, wir müssen gewisse verführerische Entwicklungen einfach zur Kenntnis nehmen, wir dürfen nicht einfach die Augen davor verschließen, aber wenn wir das tun, dann wollen wir das immer auch in einem Aufblick auf den Herrn Jesus tun, der die Seinen zu bewahren vermag. Und hier wird uns gezeigt, was stärkt uns denn in einer Zeit, wo der Abfall vom Glauben, der Niedergang so allgemein geworden ist und die Spötter regieren und die Spötter das Sagen haben. Ihr aber, Geliebte, das ist etwas ganz Tröstliches, wir haben das schon am Anfang gesehen, wir sind von Gott geliebt. Wir sind von dem ewigen und allmächtigen Gott auserwählt, berufen, geliebt und umsorgt, beschützt und bewahrt und durchgetragen durch diese Zeit. Und das sollte uns ganz, ganz fest und ganz, ganz tief in unserem Herzen verankert sein. Ja? Nicht, weil wir so gut und so gerecht sind und alles so gut und richtig machen, sondern weil der Herr Jesus für uns sein Blut gegeben hat. Deshalb sind wir Bewahrte, Geliebte, Geheiligte. Und das dürfen wir wirklich auch festhalten. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Ja, was baut uns auf? Die Pfingster sagen, brabbel in unverständlichen Sprachen, je mehr, desto länger, dann wirst du auferbaut. Völliges Missverständnis, stimmt nicht. Ja? Die biblischen Sprachen waren ein Mittel, ein Zeichen für die Juden, das waren kein Mittel zur Selbstauferbauung. Nein, sondern das, was uns erbaut, ist das Wort Gottes. Es hat die Kraft, uns zu erbauen. Das heißt, uns innerlich in unserem Glaubensleben zu stärken, uns auch weiterzuführen zur Reife von der Unmündigkeit, von der Gefühlsorientierung, vom Schwanken zur Festigkeit, weil es uns Christus, Jesus, unseren Herrn vorstellt, als das vollkommene Sühnopfer, als den, der ganz allein genügt, in dem wir alles finden, was wir brauchen. Und in dem Sinn kann unser Herz zur Ruhe kommen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes in der richtigen Weise beschäftigen, dann werden wir erbaut. Und deswegen auch hier der allerheiligste Glaube, das ist auch wieder das Glaubensgut. Wir können uns nicht auf unseren eigenen subjektiven Glauben erbauen. Ich glaube, wenn das jemand versuchen wollte, Das wäre, wenn man sich selber an den Haaren aus dem Sumpf ziehen will. Ja, das ist hier nicht der subjektive Glaube, der gemeint ist, sondern es ist das Glaubensgut gemeint, das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes, auf der unser Glaube ruht. Und wenn wir damit uns beschäftigen, wenn wir das lesen, nicht nur das Neue Testament, sondern auch das Alte Testament ist ja voller Erbauung und Ermutigung für uns, wenn wir uns auch bewusst machen, dass eben die Heiligen und Gläubigen des Alten Testaments im Grunde ja ähnliche Wege geführt wurden. Ein Abraham, wie wir. Wenn wir uns bedenken, dass wir auch in den Psalmen so viele Dinge auf uns anwenden können, ja, wo die Gläubigen des Alten Bundes, natürlich, sie hatten weniger als wir in Christus haben. Ja. Wir haben mehr, aber wir können trotzdem von ihrem Glauben viel, viel lernen. Und dann haben wir ganz viel Nahrung zu unserer Auferbauung in der Bibel. Und das soll uns stärken. Und deswegen, wenn wir in der Endzeit überleben wollen, dann ist es sehr wichtig, dass wir intensiv uns Zeit nehmen, auch in der Bibel zu lesen und immer wieder auch drüber nachzudenken, dass uns die Gedanken der Bibel prägen und nicht die Zeitnachrichten, irgendwelche Sachen, die wir im Internet sehen oder hören, sondern das Wort Gottes soll uns prägen, dann werden wir aufgebaut und wachsen geistlich. Betet im Heiligen Geist. Da kommen wieder die pfingsterischen Verführer und sagen, das bedeutet, dass ihr in Zungen brabbeln sollt. Ja, aber das ist nicht damit gemeint, sondern das Gebet im Heiligen Geist, das bedeutet ein Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wir können sehr wohl auch im Fleisch beten oder wir können im Geist beten. Ja? Wir können Gebete nur so vor uns hinsprechen, wenn unser Herz nicht bei dem Herrn ist, wenn wir womöglich irgendwo in einer Sünde gefangen sind und Dinge nicht bereinigt haben, dann kann es vorkommen, dass auch das Gebet eines Gläubigen wird wie so ein leeres Geplapper. Ja? Fleischliches, menschliches Beten. Ja? Routinegebete. Das wäre sehr traurig. Wir sollen beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann wird auch das Gebet uns zu einer Quelle der Ermutigung und der Kraft werden. Wenn wir dem Herrn unsere Sorgen bringen, unsere Anfechtungen, wenn wir beten, auch für die Gemeinden, für die Gläubigen dieser letzten Zeit, und wir beten im Heiligen Geist, dann werden wir selber getröstet und ermutigt aus einem solchen Gebet herausgehen und wissen, der Herr hat alles in seiner Hand. Er wird es wohl machen. Ja? Das ist so wichtig, dass wir regelmäßig beten. Noch einmal ein Rückgriff auf Epheser 6. Wir hatten das ja schon betrachtet heute Morgen. Der geistliche Kampf der Gläubigen. Und da lesen wir in Vers 18, was ganz wichtig ist, wenn wir die geistliche Waffenrüstung richtig annehmen und nutzen wollen. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das ist ganz wichtig in der Endzeit. Ja? Wenn wir durchkommen wollen, dann wird uns das ein großer Segen sein, wenn wir regelmäßig beten. Für uns selber, auch um Wachsamkeit, um die Gnade, dass wir immer wieder auch verführerische Dinge durchschauen, rechtzeitig bemerken, aber auch für unsere Familien, für unsere Kinder, für unsere Ehepartner, dass wir beten für die Gemeinden, für die verantwortlichen Brüder der Gemeinden, für die Prediger. Ganz, ganz wichtig. Ja? Und das hat eine ganz wichtige und kostbare Frucht, gerade auch in der Endzeit, eine solche Fürbitte. Vers 21, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ja, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das kann man eigentlich auf zwei Arten verstehen. Wir sollen uns bewahren in dem Bewusstsein, dass Gott uns liebt. Das ist ganz wichtig. Der Satan will immer wieder Christen, wenn sie sich verrannt haben, in Krisen sind, fertig machen, indem er sagt, Gott hat dich vergessen. Gott liebt dich nicht, Gott hat dich verworfen. Ja? Und wenn sowas jemand glaubt, dann ist er zu den größten Torheiten fähig und wird natürlich immer weiter reingeritten in seinen Sumpf. Ja? Und das ist eine Lüge. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, ich bin der Gegenstand der Liebe und Gnade Gottes um Jesu Christi. Nicht, weil ich selber so toll wäre, ja? Das ist auch wieder so eine seltsame, moderne Verführung, sondern weil der Herr Jesus mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat am Kreuz. Deshalb bin ich ein Geliebter und deshalb darf ich dieses Bewusstsein von der Liebe Gottes auch ja, bewachen und bewahren mich selber da drin. Aber wir können das auch so übersetzen, bewahrt euch selbst in der Liebe zu Gott. Ja, das ist in dem griechischen Genitiv auch mit drin, dass wir nicht erkalten in der Liebe zu unserem Herrn, dass wir nicht die Welt lieb gewinnen, wer die Welt lieb gewinnt, der, in dem ist die Liebe zum Vater nicht, so kann man das auch übersetzen und verstehen, ja. Also, dass wir da einfach drauf wachen, dass diese Liebe zu Gott, zu dem Herrn Jesus, dass sie bewahrt wird. Dass der Herr nicht sagen muss, du bist aus der ersten Liebe gefallen, ja. Und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wenn wir nicht einen barmherzigen Herrn hätten, dann kämen wir nicht durch. Manchmal versucht der Teufel uns das so einzureden, als sei der Herr Jesus ein eiskalter Schiedsrichter, der prüfend am Rand steht, wenn wir uns auf der Strecke abmühen und der jedes Stolpern genau registriert und mit einem Minuspunkt zensiert. Ja? Und das ist falsch, das ist verlogen. Der Herr Jesus ist mit uns, wenn wir den Lauf laufen. Ja? Und wenn wir stolpern, dann hilft er uns auf, statt uns 5 Punkte abzuziehen. Ja? Das muss uns bewusst sein. Wenn wir nicht einen barmherzigen hohen Priester hätten, dann hätten wir keine Chance. Aber wir haben einen barmherzigen hohen Priester. Und das ist ein wunderbarer Trost, gerade auch wenn wir angefochten sind oder vielleicht auch mal gestrauchelt sind, dass wir wissen, die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus bringt uns ans Ziel zum ewigen Leben. Und nun 2 Verse, die uns zeigen, wir sollen nicht nur an uns denken, sondern auch an Menschen, die in dieser Endzeitverführung mit drin stecken und die mitverführt wurden. Das können auch echte Gotteskinder können ein Stück weit in diese Endzeitverführung reingezogen werden. Meine Frau und ich, wir waren auch wiedergeboren, wir waren Gläubige, als wir in die Pfingstbewegung reinkamen. Und wir kennen auch andere, die als Gläubige da hineingekommen sind und die durch Gottes Gnade auch wieder herausgekommen sind. Also da haben wir einen Dienst, wenn wir selber feststehen im Glauben. Also diesen Dienst hat nicht unbedingt jemand, der labil ist und in der Bibel noch nicht wirklich gegründet ist, der selber noch einen Haufen Probleme hat, wenn sich so jemand mit Charismatikern einlässt, um sie zum richtigen Weg zu führen, kann es passieren, dass genau das Umgekehrte passiert, ja, und so jemand verführt wird. Aber jemand, der geistlich auch ein Stück gefestigt ist, der kann diesen Dienst tun in der Barmherzigkeit. Ja, wir wollen niemand verurteilen, der in der Charismatik oder in irgendeiner anderen Irrströmung ist, ja, sondern wir wollen für sie beten und ihnen vielleicht auch mal, wenn es möglich ist, ein Zeugnis geben, ob sie nicht doch zurechtkommen können, ja. Das ist ganz wichtig. Wir sind auch nichts Besseres. Wir haben keinen Grund, über ihn zu Gericht zu sitzen, sondern wir sollen uns erbarmen, aber mit Vorsicht, mit Unterscheidungsvermögen. Ja? Wenn wir uns an bestimmte Leute ranmachen, die wirklich Verführer sind und die der Feind benutzt, dann werden wir mit Befleckung und Wunden und Schaden draus hervorgehen. Ja? Wir können nicht jedem helfen. Sondern wir müssen sehen, ist es jemand Aufrichtiges, Irregeführtes oder ist es ein Verführer? Und von dem müssen wir uns ganz einfach fernhalten. Ja? Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Ja, man kann sich, wenn man Sünder aus dem Sumpf ziehen will, an den Sünden dieser Menschen selber beflecken und womöglich selber Schaden nehmen. Ja, da muss man auch nüchtern sein. Wir haben ja alle noch unser Fleisch. Wir sind nicht 100% Geist. Und deswegen müssen wir auch fragen, habe ich zum Beispiel einen Auftrag, einem bestimmten Menschen zu helfen oder ihn zu betreuen? Ja, das gilt natürlich auch gerade auch über die Geschlechtergrenzen. Ja, also wenn irgendeine Schwester meint, sie hätte den Auftrag, einem gestrauchelten, drogenabhängigen jungen Mann zu helfen und ihn zu retten und zu betreuen, das kann manchmal ganz schief gehen. Ja. Da muss man sich auch fragen, ja, dann sollte es lieber vielleicht ein junger Bruder machen. Ja? Aber ganz allgemein ist es so, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in Verführung oder Sünde tief drinstecken, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber da ein Stück Schaden nehmen dabei. Und trotzdem ist dieser Dienst wertvoll und wichtig. Ich möchte vielleicht gerade noch aus dem Jakobusbrief etwas lesen, was mich selber auch immer wieder ermutigt hat, in Bezug auf meinen Dienst, Vers 19 und 20 in Jakobus 5. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Also das ist Gott wohlgefällig, aber wir müssen es mit Weisheit tun und unter viel Gebet. Ja, und nun kommt am Abschluss der Ausblick auf den, der uns bewahren kann. Und das ist unser großer Gott und Vater. Das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der uns für uns alles getan hat, der in seinem vollkommenen Sühnopfer alles getan hat, um uns ans Ziel zu bringen. Und der Vater, der mächtig genug ist, uns ohne Straucheln zu bewahren. Nun, Straucheln ist hier, denke ich, gemeint als ein wirklicher Fall, der schlimmen Schaden anrichtet. Ja? Ich denke, jeder Christ stolpert manchmal. Ja? Und es gibt manche Christen, die auch immer mal wieder einen leichten Abweg vom geraden Weg, den das unterläuft. Und da hilft der Herr und bewahrt und führt auch ganz gnädig und geduldig wieder auf den richtigen Weg zurück. Ich denke, jeder von uns kann das bezeugen. Aber der Herr vermag uns zu bewahren, ohne dass wir einen schlimmen Fall tun oder gar einen tödlichen Fall tun. Das kann der Herr. Er hat die Macht. Er ist mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ja, jetzt kommt genau der Blick ans Ziel, den wir ganz dringend brauchen. Ja, es gibt manche Christen, die warten irgendwo auf den Antichristen. Die sind ziemlich deprimiert und schauen sich alle Nachrichten an, wie es immer schlimmer wird und werden dabei selber immer weiter runtergezogen. Und ich denke, das ist unglücklich. Sondern im Grunde sollen wir, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, beständig den Blick nach oben und auch den Blick nach vorne üben. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und jage nach dem, was vor mir ist. Und es ist genau dieser Moment der Freude in der Herrlichkeit Gottes. Das hat er gewusst, das ist mein Ziel und dafür nehme ich alles in Kauf. Leiden, Steinigung, Anwürfe, die Bosheit der Menschen, ja, weil ich weiß, ich werde einmal mit Freude vor dem Herrn Jesus stehen und dann wird er mir den Lohn geben für meinen Dienst. Ja, das war sein Ansporn. Und genau diese Perspektive zeigt uns jetzt auch Judas. Gott kann uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stehen. Unsträflich, das bedeutet ganz einfach, wenn wir in dem Herrn bleiben, dann reinigt das Blut Jesu Christi uns von allen unseren Sünden. Wir sind nicht unfehlbar, keiner ist vollkommen, auch Paulus war nicht vollkommen. Ja? Aber sehr wohl, wenn wir im Christus sind, dann ist die Gerechtigkeit des Christus unsere Gerechtigkeit. Und die Heiligkeit des Christus und die Vollkommenheit des Christus ist unsere Vollkommenheit. In diesem Sinn können wir unsträflich vor Gott stehen, obwohl wir vielleicht manches ja, versagen und manche Abweichungen in unserem Leben zu beklagen haben. Das Angesicht seiner Herrlichkeit. Das heißt, dass wir einmal los sein werden von allen Beschränkungen des Fleisches. Wir sind jetzt im Glauben und nicht im Schauen, weil wir es gar nicht ertragen könnten, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Diese Schönheit, dieses Licht, diese Reinheit, das wäre zu viel für uns. Aber einmal werden wir verwandelt sein. Wenn wir in die Himmelsherrlichkeit eingehen, dann gehen wir nicht mit unserem elenden Fleisch ein. Gott sei Dank nicht, das haben wir dann los. Wir sind umgestaltet, gleichgestaltet dem Herrn Jesus und seinem Leib der Herrlichkeit. Dann passen wir für den Himmel. Und dann können wir Gott schauen, dann können wir das Angesicht seiner Herrlichkeit sehen und können uns jubelnd darüber freuen. Und das ist diese Hoffnungsperspektive, die wir haben. Vielleicht auch nochmal dieser Blick auf 1. Petrus, wo wir auch diese jubelnde Freude sehen. 1. Petrus 1, das ist eigentlich eine Parallelstelle. Lesen wir das doch einfach auch nochmal, weil es so schön und ermutigend ist, ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also wir gehen hin, in der Kraft Gottes bewahrt, durch diese böse Welt, durch diese endzeitliche Welt, und wir haben diese Hoffnung, dass in der allerletzten Zeit, wenn die Herrlichkeit der Gemeinde offenbar werden wird, dann werden wir dieses wunderbare Heil in seiner ganzen Fülle sehen. Dann werden die Söhne Gottes offenbar werden in Lichtglanz und Herrlichkeit. Ja, das können wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen. Ja, aber das ist Gottes Ziel. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also wenn der Herr Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu entrücken, dann werden wir verherrlicht, dann wird unser Leib verwandelt, dann werden wir in die Himmelsherrlichkeit, in die Gegenwart des Herrn kommen und dort wird Lob, Ehre und Herrlichkeit die Folge sein. Der Herr Jesus wird verherrlicht werden, aber wir werden auch Lob empfangen und einen Siegeskranz, den der Herr uns geben wird. Das ist unser Ziel. Dann werden wir uns freuen. Und jetzt sind wir noch in den Prüfungen. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Also das ist vollendet, wenn wir in der Himmelsherrlichkeit vollendet sind, dieses Rettungswerk. Und dann erst kommt die Bilanz eines christlichen Lebens. Und dann erst kommt diese Herrlichkeit, die alle Leiden und alle Schwierigkeiten und alles zu kurz kommen in dieser Zeit mehr als aufwiegen wird. Ja? Solange man nur diesen irdischen Bereich sieht, wird vielleicht mancher Christ sagen, ach, ich habe viel durchmachen müssen, ich habe viel Einschränkungen gehabt, viel Not. Aber wenn dann einmal diese Herrlichkeit offenbar wird, dann werden solche Gedanken nicht mehr da sein. Ja? Dann werden wir alle wissen, es hat sich alles gelohnt, Gott hat es so gut gemacht mit uns, wir sind am Ziel. Und diesen Blick, den will uns Judas eben am Ende seines Briefes vermitteln, dass wir uns freuen auf das Ziel, wenn wir vor dem Angesicht des Vaters und des Sohnes sind, wenn wir glückselig in der vollendeten Gemeinschaft mit dem Herrn sind, eins gemacht mit ihm als Brautgemeinde, dann erst ist das erfüllt, was unsere Hoffnung ist und darauf sollten wir hinleben. Dann leben wir richtig. Also ihm, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, wir sollten solche sein, die Gott anbeten und preisen, mitten in dieser schwierigen Zeit. Ja? Nicht nur danken, sondern wirklich anbeten, wirklich seine Herrlichkeit sehen, dass wir uns nicht den Blick verstellen lassen durch schlechte Nachrichten, durch menschliche Probleme, dadurch, dass wir viel zu viel im Irdischen gefangen sind. Wenn wir uns richtig mit der Bibel beschäftigen und den Herrn ehren und anbeten, dann wird unser Blick in die Ewigkeit gerichtet sein. Dann werden wir immer mehr und immer beständiger diesen Blick auf den allein weisen Gott haben. Er führt auch uns weise Wege. Verstehen wir manchmal auch nicht, warum bestimmte Wege so sind, wie sie sind. Aber wir dürfen wissen, Gott ist weise. Er macht alles richtig. Er steuert alles. Er lenkt alles zusammen, damit sein Ziel erreicht wird. Er ist unser Retter. Und wenn er unser Retter ist, dann ist unsere Rettung in ihm auch 100% gewiss und gesichert. Ja? Denn wenn Gott uns rettet, da kann der Satan uns nicht antasten. Unmöglich. Der hat ja keine Chance gegenüber Gott. Er ist ja machtlos. Er ist ja nur ein Geschöpf. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft. Er hat diese Herrlichkeit schon jetzt. Wir sehen sie nur nicht. Dann werden wir sie sehen. Dann werden wir staunen und jubeln. Aber wichtig ist, dass wir hier auf unserem Glaubensweg festhalten, dass Gott die Herrlichkeit und die Majestät, die Macht und die Herrschaft gehören. Und dann wird unser Herz ruhig werden. Dann werden wir nicht Angst haben. Dann werden wir nicht bedrängt sein, sondern wir werden uns einfach trösten in dem Wissen, unser Gott und Vater weiß um die Dinge. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Möge der Herr uns da im Glauben stärken, dass wir voller Zuversicht ihm folgen bis ans Ziel. Amen. Ja, wir wollen noch beten miteinander, stehen dazu auf, wer kann. Ja, lieber Vater im Himmel, wir preisen dich und danken dir herzlich, dass du uns in diesem Brief nicht nur einen Blick in die Abgründe der Irreführung, in die Bosheit der gesetzlosen Menschheit, der falschen Religiosität gegeben hast, sondern du hast uns auch einen Aufblick zu dir gegeben. Du hast uns gezeigt, wie wir uns im Glauben stärken können, mitten in dieser bösen Zeit, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, wenn wir unter der Leitung deines Geistes beständig und ernstlich auch dich suchen im Gebet. Du willst uns bewahren und willst uns ans Ziel bringen. Du willst uns Kraft geben, dass wir gegen diesen Endzeitstrom schwimmen können. Und du willst uns auch läutern und reinigen, mitten in den ganzen Prüfungen und Anfechtungen, die unser Glaube hier auf der Erde noch durchzumachen hat. Ja, schenke uns diese Zuversicht, schenke uns diese Hoffnung, diese Ausrichtung auf die kommende Herrlichkeit, auf den Lohn, auf die Freude mit dem Herrn Jesus und mit dir in Herrlichkeit vereinigt zu sein und Gemeinschaft zu haben auf einer ganz anderen Ebene, als wir es jetzt haben können. Herr, du freust dich darauf und du ersehnst diese Vollendung des Heils, unseres Heils. Und wir dürfen es auch ersehnen und dürfen es zu unserer Hoffnung machen, damit wir nicht auf dem Weg ermüdet und resigniert zu Schanden werden. Stärke du jeden Einzelnen von uns. Erneuere uns und stärke uns in unserem Glauben, in unserer Hoffnung, in der Liebe zu dir. Wir danken dir, dass wir dein Wort hören durften. Segne es an jedem Einzelnen und lass es weiterwirken in uns.